Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
Abgefahren Podcast, wieder eine neue Episode am Start, wieder Axel und Jan. Hallo ihr beiden, ich freue mich, dass ihr da seid.
Guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Hallo ihr beiden.
Schön, dass ihr da seid. Ja, und ich weiß nicht, also meine Stimme ist in den letzten beiden Episoden deutlich zu krass irgendwie durchgekommen. Also ich werde mich versuchen, heute ein bisschen zurückzunehmen. Ich hoffe, ihr habt heute viel zu erzählen und viel mitzunehmen. In unserer neuen Episode, worum geht's heute, ihr Lieben? Worüber wollen wir heute sprechen?
Was so angefallen ist, ne? Also was so nicht in Norwegen passiert
ist. Die kleinen Episoden des Lebens und nicht die großen der Reise.
Stimmt, das ist gut. Das ist gut, Jan. Das gefällt mir. Ja, ich meine, jeder von uns hat noch ein bisschen was erlebt oder was erledigt. Ich sag das extra so, weil ich habe was erledigt, was auch zum Wohnmobilfahren gehört. Also Pflichtaufgaben erfüllt. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und jeder hat ein bisschen was mitgebracht an Themen. Aber wie immer am Anfang fast einer jeden Episode wollen wir so ein bisschen zurückblicken und wir wollen auch schauen, was es so an Feedback gab. Also es ist natürlich toll, wenn sich Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr euch da draußen bei uns meldet und uns sagt, was ist gut, was ist schlecht, was habt ihr erlebt, was kann man noch ergänzen, und da freuen wir uns immer ganz doll drüber und wir haben ein bisschen was an Rückmeldungen bekommen. Möchte einer von euch mal anfangen? Axel?
Ja, ich habe einem Podcast-Kollegen geschrieben, oder Mann und Frau, also kann man gar nicht gendern, habe ich geschrieben, und zwar dem Sebastian von Kalli on Tour, und die haben dann den nächsten Podcast, haben sie Grüße geschickt, und die will ich natürlich gern erwidern und auch den beiden einen schönen Gruß schicken auf diesem Weg.
Ja, liebe Grüße.
Ist ja lustig, ich habe auch mit denen geschrieben, aber dann haben wir das unabhängig voneinander gemacht.
An dieser Stelle testen.
Dann bist du der 26. Hörer. Ich habe geschrieben, ich bin einer von den 27. Die hatten so geschrieben, irgendwie, wir haben 28 Hörer, sowas. Okay, so scherzhaft. Nee, und dann habe ich geschrieben, ich bin einer der 27.
Ja, dann bin ich wohl der andere.
An dieser Stelle testen wir mal, ob sie uns wirklich hören, ja. Ob sie unser Feedback auch hören und wir wieder Feedback darauf bekommen. Und dann ist das so eine Endlosschleife.
Ich hatte irgendwie gereagiert auf einen ihrer Beiträge, und danach hatten wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann schrieb er neu, dann höre ich mal bei euch rein. So sinngemäß.
Ja.
Ist aber schon ein paar Wochen her irgendwie.
Okay, ja, cool, schön. Auf jeden Fall, wir packen den Link zu deren Podcast mal in die Shownotes, weil wir sind da nicht auf eigen, sondern freuen uns auch über
andere Podcasts. Ich glaube, jeder von uns dreien, und das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Art und Weise von Mitbewerber aushören oder so zu tun, sondern aus reinem Interesse und eben aus Zeitvertreib hört, glaube ich, auch, also jeder von uns dreien hört auch andere Podcasts, die ums Reisen und Wohnmobile gehen. Ebenso wie Podcasts aus komplett anderen Sparten. Wir sind halt Podcast-Freaks und Podcast-Hörer, und insofern stellen wir auch gerne andere Podcasts hier vor. Also wenn ihr da draußen auch einen super geilen Podcast am Start habt, der vielleicht irgendwie in das Thema passt, immer her damit. Dann reden wir darüber.
Aber Thomas, ich suche noch einen, der für mich die Podcasts hört, die ich noch in meiner Playlist habe, die ich aber aus Zeitgründen nicht schaffe.
Und der die dann für dich in drei Sätzen zusammenfasst, ja?
Ja, aber spannend.
So eine Skandinavien-Folge in fünf Sätzen.
Blinkist ist auch so ein Podcast.
Genau.
Ja, sehr geil. Ja, sowas suche ich. Ja, wer da was findet, sagt mal Bescheid.
Das können wir entwickeln.
Bei 12 Euro Mindestlohn ist das richtig teuer, ne, wenn du da jemanden engagierst.
Wird entwickelt. Ich habe auch noch ein bisschen was. Es gab eine Rückmeldung zu den beiden Skandinavien-Folgen von einem lieben Lauffreund. Das finde ich, ich will jetzt gar nicht mal, das ist in dem Fall eine WhatsApp gewesen, die persönlich an mich gerichtet war, aber ich bin trotzdem so frei, und ich weiß, dass der Carsten das überhaupt nicht schlimm findet, wenn ich da so kleine Teile von zitiere. Er hatte also ganz kurz geschrieben, dass er die beiden Folgen aufgesogen hat und einen tollen Reisebericht, als tollen Reisebericht empfunden hat und das Gefühl hatte, live dabei gewesen zu sein und mit Polarsep sogar visuell live dabei gewesen zu sein. Und dann schrieb er, und das möchte ich doch vorlesen, weil ich es gar nicht so in eigene Worte wiedergeben kann. Fun Fact, ich bin mir fast sicher, dass ich euer einziger Hörer bin, der weder ein Womo besitzt, noch jemals eins besitzen wird. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich auch noch nie einen Urlaub mit einem Womo gemacht habe. Umso spannender finde ich eure Berichte in der entspannten Dreierkonstellation. Und dann hat er mir noch als Fußnotiz mitgegeben, dass er seine Frau, die er liebevoll Female Influencer nennt, wahrscheinlich niemals davon überzeugen wird, mal solch einen Urlaub zu machen. Trotzdem freut er sich auf die nächsten Folgen. Also eine ganz liebe Rückmeldung. Vielen lieben Dank, Carsten.
Mein lieber Carsten, never say never.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob die liebe Claudia, seine Frau, ob sie unseren Podcast hört. Sie sollte es vielleicht mal hören und dann wird sie ihre Meinung ändern.
Wir kapern die einfach, wir nehmen die mit.
Wir arbeiten dran. Wir
fahren da hoch und nehmen die mit.
Wir arbeiten
dran. Nehmen die einfach
mit. Liegt ja auf dem Weg.
Ja, genau. Und dann Norwegen. Kam wirklich noch kurz vor Redaktionsschluss. Also wir waren noch gerade im Vorgespräch. Und das Schöne ist, der Florian, der ist jetzt der Einzige, der weiß genau, wie unser Zeitstrahl hier aussieht. Der weiß nämlich jetzt, wann wir aufzeichnen. Florian hat uns eine Mail geschrieben und hat geschrieben, dass er die beiden Teile der Skandinavienreise gehört hat. Und ist hellhörig geworden, als ich erwähnt habe, dass ich diese Route natürlich auch gerne mal im Winter machen würde und dass mich das interessieren würde. Und er wird im kommenden Januar ab Helsinki ebenfalls so eine Tour machen und hat sich da angeboten, vielleicht mal irgendwann bei uns davon zu berichten. Also Florian, viel Spaß, vielen Dank für deine Rückmeldung und wir sind sehr gespannt. Lass mal von dir hören. Vielleicht kriegen wir da irgendwie was hin. Erstmal herzlichen Dank für diese tolle Rückmeldung. Jo, das war's an Rückmeldungen. Die beiden Skandinavien-Folgen sind ja noch nicht so lange her.
Ja, eine Rückmeldung habe ich noch zur Skandinavien-Folge, ja, Thomas. Axel? Und zwar Uschi W. aus B. schreibt, lieber Thomas, habt ihr denn gar kein einziges Mal entsorgen müssen? Kannst du da
du
noch
hast
was
das Augenzwinkern vergessen, Axel.
Ach so. Ja, Axel. Aber Axel. Die sind mit vollem Tank losgefahren und mit vollem Tank zurückgekommen. Die haben nichts verbraucht.
Natürlich.
Darum.
Wir haben uns auch nicht gewaschen. Und wir haben auch kein Pipi gemacht. Axel hat einen charmanten Weg gefunden, um mir ein bisschen den Druck zu nehmen, ja, diese Last, diese Bürde zu nehmen, dass ich jetzt mit der Gewissheit leben musste, in den letzten beiden Episoden euch nicht erzählt zu haben und auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, wie es eigentlich mit der Entsorgung in Skandinavien aussieht. Und das fand ich ein bisschen schade, dass wir das vergessen haben, weil ich glaube, das ist auch einer der elementarsten und wichtigsten Punkte. Ich glaube, es gibt Länder, also ich war jetzt noch nicht so in wahnsinnig vielen Ländern, aber es wird Länder geben, da ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Mir war nur wichtig, euch nochmal mit auf den Weg zu geben. In Skandinavien ist das sensationell gut gelöst. Also da braucht ihr euch überhaupt gar keine Sorgen machen, weil es in aller Regelmäßigkeit Schilder gibt. Die sehen immer gleich aus. Das sind weiße Schilder in einer Pfeilform und da ist ein Wohnmobil drauf abgebildet mit einem Pfeil, welches unter dem Wohnmobil nach unten zeigt. Also offensichtlich, wo man das Wasser ablässt.
Ölverlust.
Genau, sowas in der Art. Und wenn man diesem Pfeil folgt, und gefühlt gibt es die halt also wirklich in aller Regelmäßigkeit. Dann kommt man entweder zum Beispiel einer öffentlichen Tankstelle, sowas wie bei uns jetzt hier eine Esso-Tankstelle. Die haben dann da eine Grube und die haben dann da auch einen Wasserhahn und da hängt auch ein Schlauch dran. Und da kann man das alles machen, also ablassen und wieder versorgen. Oder manchmal ist es einfach nur irgendwo ein Schotterplatz. Oder manchmal ist es auch ein Campingplatz, der das aber außerhalb anbietet. Und du kannst auch als nicht Gast dort einfach ver- und entsorgen. Es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten. Einmal hatten wir, aber das war längst schon in Dänemark, haben gegoogelt nach so einem Entsorgungsplatz. Da war es direkt an einer Kläranlage. Also direkt neben den Klärbecken haben die so ein Gulli gehabt. Da musste man allerdings dann so einen Schlauch noch hinführen. Das war so ein bisschen so semi-optimal, aber dafür dann aber auch Frischwasser, alles aber auch gekennzeichnet, das siehst du sofort, da kannst du Frischwasser zapfen. Also ich hätte es mir nicht einfacher vorstellen können, als wie es in Skandinavien abgelaufen ist. Also das war überhaupt gar kein Thema. Wir haben dann regelmäßig halt alles abgelassen, Grauwasser, Schwarzwasser und haben auch Frischwasser, auch selbst wenn es noch halb voll war, immer einfach wieder aufgefüllt, pauschal, dass man immer wieder sich keine Gedanken darüber machen muss. Das war mir noch wichtig, nochmal einmal zu erwähnen. Also wenn ihr nach Skandinavien kommt, da macht euch mal gar keinen Kopf drüber. Das geht so easy und perfekt.
Klingt für mich so ein bisschen wie nach Frankreich, da war das auch so. Ich habe die, also als wir da in Frankreich waren, das war gefühlt auch in jedem Dorf, konntest du zumindest entsorgen. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt immer einen Stellplatz haben, aber entsorgen. Mhm. Also klingt ähnlich. Ja. Das macht's einfach schön.
Das aber als kleine Ergänzung zu den Skandinavien-Folgen, weil wir es nicht hatten.
Thomas, du hast gesagt, wir haben danach gegoogelt. Mhm. Hast du das wörtlich gemeint oder habt ihr irgendeine Stellplatz-App benutzt oder Park von Night?
Ich überlege gerade, wie haben wir das gemacht? Ja, ich glaube.
Michaela hat es gemacht oder Sandra?
Nee, ich habe sogar, ich höchstpersönlich, weil, wir hatten manchmal mit den Pärchen, dann doch waren wir nicht ganz synchron. Ne? Dann hast du so im Gespräch gemerkt, wenn du gesagt hast, ich würde gerne mal entsorgen und dann hieß es vielleicht aus einem anderen Auto, ja, bei uns ist noch alles toppi. Wir brauchen noch nicht. Und an dem Fall wollte ich aber unbedingt entsorgen. Und deswegen hatte ich mich dann noch, ich glaube, wir hatten gegoogelt. Ich kann es ja echt nicht mehr sagen, Jan. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht mal bei. Nee, oder kann man bei Park4Night einen Filter setzen nach Entsorgung? Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Irgendwie sowas. Ja. Ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Okay. Aber es war,
ja, gut.
Es war easy zu finden. Doch, das muss Park4Night gewesen sein. Es war nämlich eine Beschreibung dabei mit einer Bewertung, also wo international auch auf anderen Sprachen bewertet wurde, wie diese Entsorgung an der Kläranlage aussieht. Und alle waren zufrieden, dass man das da mal eben so machen kann. Ja, genau. So sieht's aus. Park4Night ist halt die App gewesen, die wir halt da für alles hergezogen haben.
Ja.
Und das hat eigentlich auch gereicht.
Ja, schön. Auch wenn sie ja verschrien ist in manchen Stellen, diese App, aber es sind halt auch die normalen Plätze dann. Es sind nicht nur die versteckten Dinger, die man nicht unbedingt nutzen sollte oder dürfte oder könnte oder wie auch immer man das dann jetzt ausdrückt. Ja. Aber es sind ja auch die normalen Plätze drin. Deshalb ist es eigentlich die Universal-App geworden, um erstmal zu gucken und dann kann man immer noch mal woanders
gucken. Es gibt
ja
sicherlich genügend Alternativen, ist ja ganz klar. Und die habe ich auch, glaube ich, auf dem Handy. Ich bin aber längst so ein Typ, das ist aber auch vielleicht wirklich typbedingt. Ich mag nicht mit 1000 verschiedenen Apps so rumzuhantieren. Am liebsten habe ich dann eben eine App, die dann sowieso oben immer wieder in dieser Wiederholung drin ist, also den meistgenutzten Apps. Das geht dann halt schneller. Also wenn ich mir jetzt noch überlegen soll, wo soll ich denn jetzt noch? Soll ich vielleicht doch noch bei, was ist es dann von ProMobil, Stellplatzradar gibt es dann und zig andere. Ich habe es halt gerne, weil das Handling der App dann mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also wenn es irgendwie geht und wenn ich zufrieden damit bin, dann bleibe ich gerne bei einer. Aber ist ja klar, dass das.
Aber manchmal hast du halt die Situation, dass du denkst, na, da muss doch noch was anderes
klar,
geben.
Und dann gucken wir doch, wenn du nichts findest, rein. Dann solltest du natürlich auch noch eine Alternative gucken, klar.
Das wollte ich damit auch nur kurz ausdrücken.
Ja, haben wir es damit. Mit Rückblick.
Können wir Norwegen jetzt einen Haken
dran machen? Und Rückmeldung. Da können wir meinetwegen gerne einen Haken dran machen. Gedanklich bin ich davon jetzt auch gelöst und wir haben alles abgearbeitet. Das Polarseps-Buch habe ich übrigens noch nicht gemacht. Da gibt es aber auch einen kleinen Kritikpunkt. Das muss ich schon sagen. Also so sehr ich die App mag und auch die Möglichkeit, sofort ein Buch rauszudrucken. Du kannst aber dann auch wirklich nur die Steps, so wie sie sind, drucken. Du kannst Teile davon weglassen. Du kannst aber jetzt nicht Fotos hinzufügen zum Beispiel.
Doch.
Aber nicht auf der webbasierten Bucherstellungsseite. Du müsstest meiner Meinung nach.
Nein, du musst die vorher in den Step packen. Und dann kannst du im Step organisieren. Genau. Ja, klar. Ja, alles andere macht aber keinen Sinn.
Oh, es wäre ja auch rein theoretisch.
Urteil vom Jan.
Das ist Workflow im digitalen.
Es hätte ja rein theoretisch auch denkbar sein können, dass man per Browser-Auswahl sich nochmal ein Bild aus der eigenen Fotomediathek dazufügt. Ist in dem Fall
kannst
nicht
du?
Möglich.
Ja, kannst du. Doch, kannst du. Du musst es halt nur vorher machen und dann gehst du in die Buch-Layout-Software. Das sind zwei verschiedene Softwaren. Die haben, wenn du es genau siehst, auch nichts miteinander zu tun. Und wenn du von der einen in die andere wechselst, dauert das ja auch ewig. Also wenn du in die Layout-Software reingehst, weil der sich quasi alles da reinzieht. Hat damit zu tun, dass der quasi auf die Datenbank zurückgreift. Also ich bin kein Polarsteps-Entwickler, aber von der Logik her, der zieht sich die Daten aus den Steps raus, macht daraus das Buch,
das ist
hat
klar.
Irgendwo eine XML-Datei liegen, wo er sagt, auf der Seite steht das und auf der
und
Seite steht das.
Du kannst Sachen ausblenden natürlich, du kannst Sachen weglassen. Du kannst
sie ausblenden.
Unrelevante Steps weglassen. Genau. Du kannst aber nicht meiner Meinung nach mal ebenso einfach nochmal ein Bild. Und da kommst du zu dem Punkt, wenn du mit deiner Frau davor sitzt und sagst, ich habe aber doch hier zu dem Step ein ganz tolles Foto.
Ja, dann musst du das vorher
muss in den Step
reintun. Oder dann in den Step reintun und beim nächsten Öffnen kannst du das dann layouten.
Ja, das geht schon. Das hat nicht so gut funktioniert. Das
ist ein bisschen umständlicher. Ja.
Also Steps aber vorher bearbeiten, da bin ich bei dir. Ich glaube, da müsste man konsequent jeden Step nochmal einmal durchgehen und dann das Buch erstellen. Das ist möglich. Aber ich glaube, live, das haben wir auch versucht, das hat jetzt so semi bis gar nicht funktioniert.
Ich mache das ja auch immer so. Ich mach das Buch ja auch immer nachträglich und wenn ich dann feststelle, ach, guck mal, da habe ich noch ganz andere Bilder, dann lade ich die halt in den Step noch kurz ein und dann gehe ich wieder in die Layout-Software und dann wird das da halt weitergemacht. Genau. Das muss ja, also ich schreibe mir dann immer auf, in welchen Steps ich noch was mache, dann gehe ich erstmal layout-technisch so weit durch, wie ich an dem Tag noch vorwärts gehen will. Dann lade ich die da rein und am nächsten Tag, sage ich mal, wenn ich weiterarbeite, dann
Wir schauen mal. Vielleicht wird das dann auch nochmal irgendwann was. Wir schauen mal.
Ja. Ich wünsche es dir.
Ja, danke.
Ich wünsche es euch. Danke. Und am Ende auch uns, weil vielleicht kriegen wir es ja mal zu sehen.
Ja, es ist ein Audio-Podcast, also das wird schwierig.
Also wir, ich meine, wenn wir uns vielleicht doch nochmal treffen können in diesem Leben.
Das stimmt.
Daran dachte ich. Gut, abgehakt.
Genau.
Abgefahren.
Ja, Männer, was jetzt, also wirklich ohne Quatsch, ich habe gefühlt so viel Redezeit in den letzten 2 Episoden und jetzt am Anfang dieser Episode gehabt. Jetzt würde ich gerne mal das Mikro virtuell weiterreichen. Ich fange einfach mal alphabetisch, hätte ich jetzt gesagt, an. Und guck mir den Axel an. Axel, was hast du so erlebt in der letzten Zeit? Was lag an?
In den letzten Monaten, wo du unterwegs warst. Ja, Mensch, ich wollte es euch ja gleich tun, wollte endlich nachziehen und zu einer Laufveranstaltung mit dem Wohnmobil fahren. Aber hat tatsächlich nicht sollen sein. Da bin ich wirklich in der Woche krank geworden. Und so nichts Schlimmes, jetzt einfach nur Erkältung, aber ihr kennt das. Dann muss man doch vielleicht überlegen, ob man 200 Kilometer irgendwo hinfährt, um dann da irgendwie bei der Laufveranstaltung zu sein.
100 Kilometer
da
zu laufen.
So. Ja, genau, bei dir wären es vielleicht 100 geworden, bei mir wären es 200-300, ich habe dann entschieden, dass das keinen Sinn macht, irgendwo hinzufahren, um da 6,7 Kilometer zu laufen und dann wieder nach Hause zu fahren. Ja, das hat leider nicht geklappt, aber dafür war ich dann so fit, dass ich mit meiner Familie in den Herbstferien nach Holland fahren konnte, an die Nordseeküste. Da fahren wir eigentlich immer sehr, sehr gerne hin. Und im letzten Jahr waren wir schon da und wir waren dieses Jahr auch da. Letztes Jahr waren wir auf dem Campingplatz.
Ich wollte gerade fragen, wo ist da?
Audorp ist, heißt Audorp, ist südlich von Rotterdam. Okay. Ist nördlich von Renesse. Also Renesse kennen ja relativ viele, zumindest
auf NRW. Party-Location.
Genau.
Pfingsten.
Party-Location, genau. Und das ist in der Nähe. Also genau, ein bisschen nördlich. Genau, und letztes Jahr waren wir auf dem Campingplatz und dieses Jahr konnten wir den Campingplatz nicht buchen. Ich vermute, weil die da Umbauten machten. Aber die haben auch einen sehr, sehr großen Wohnmobilstellplatz. Ich glaube auch so für 50 oder 60 Mobile oder sowas. Und der ist direkt hinter der Düne. Und den hatten wir gebucht für 3 Nächte, glaube ich, oder 4. Ja, und 3 Nächte. Und ist nicht ganz billig, aber das ist ja leider, sind die Niederlande halt nicht billig, ja. Gefällt mir aber trotzdem sehr gut dort. Wir haben jetzt 32 Euro pro Nacht bezahlt für 5, ne? Was für einen Stellplatz natürlich eigentlich teuer ist. Aber die Plätze waren so groß, dass sie auch schon wieder Campingplatzniveau hatten. Also ich glaube, Thomas, du hast mal gesagt, dass du am Bodensee Probleme hattest, deine Markise auszurollen auf dem Campingplatz. Ich habe meine Markise tatsächlich nicht ausgerollt, aber das hätte da locker gepasst. Und man hatte auch vor allen Dingen hinter dem Wohnmobil noch eine Wiese, die riesig groß war. Also und was die Niederländer pfiffig machen, das gibt's auch teilweise hier, die machen die Einfahrt in den Stellplatz nicht in einem rechten Winkel, dass du so in einem rechten Winkel da reinfahren musst, sondern in so einem 45-Grad-Winkel oder so. Du kannst da viel leichter reinfahren, du musst nicht so um die Ecke rum, sondern du kannst viel leichter da reinfahren. Ja, und die hatten auch einen kleinen Spielplatz da und ein Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten und zwar auch alles sauber. Außenspülmöglichkeit für Geschirr. Heißes Wasser gab's, das muss man heute vielleicht ja dazu sagen. Und genau, also war alles gut. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Man konnte vorab, wie war das, im Internet reservieren, kriegte dann einen Code und den konnte man eingeben beim Einfahren, beim Ausfahren. Ach, Entsorgungsstation natürlich. Ja, Strom war natürlich dabei. Ja, also
naja, bei 32 Euro, zufrieden. Jetzt mal ganz ehrlich, bei der Lage, also sprich direkt hinter den Dünen, kann man das machen. Also ich glaube, das ist dann gerechtfertigter als 32 Euro auf einem Parkplatz irgendwo in der Stadt, Innenstadt oder was weiß ich.
Weil du jetzt sagtest Stellplatz.
Das gibt's ja auch schon mal.
Ist das denn per Definition, hätte man das denn sehen können? Also wie sieht es zum Beispiel mit dem Campingverhalten aus? Aber das gab es dann schon. Normales Campingverhalten auf diesem Stellplatz.
Kein Unterschied.
Warum heißt der jetzt deiner Meinung nach Stellplatz und nicht Campingplatz?
Keine Rezeption
gab es und keine Gastronomie.
Keine Gastronomie, genau, kein Shop. Aber war halt über die Straße rüber, also Richtung Inland sozusagen, war dann der Campingplatz. Also wenn man jetzt unbedingt, man durfte das auch wohl mitbenutzen, da gab es dann auch ein Spieleland noch und so weiter. Da gab es noch verschiedene andere Sachen. Schwimmteich und sowas. Gut, Schwimmteich im Herbst. Naja, aber auf jeden Fall, da gab es noch eine ganze Menge andere Sachen. Aber die hatten zum Beispiel jetzt 4 Duschen, 2 Klos. Mhm. Das ist natürlich für einen Campingplatz, wäre das ein bisschen eng für 60 Leute. Der war aber gut besucht und das war kein Problem. Also das klingt jetzt schlimmer, als es war. Also das war unproblematisch. Ja, also hat uns gut gefallen da. Das haben wir gemacht. Ja.
Okay. Wie lange wart ihr insgesamt unterwegs?
Wir waren da wirklich diese 3 Tage unterwegs.
Und dann wieder nach Hause.
Also
kein Roadtrip, sondern tatsächlich hin Camping zurück.
Genau. Okay. Wir sind die ganzen 200 Kilometer hingemüllert und 200 Kilometer wieder zurückgemüllert.
Ich liebe es.
Ganz ohne Zwischenstep.
Ich liebe es.
Und das haben die Kinder ausgehalten, ohne Zwischenstopp, das ohne Pause, Kinder, ohne Toilette. Also,
ja, es gab schon Fragen zwischendurch.
Sind wir bald da?
Du musst pipi.
Nein, können wir auch mal eine Folge zu machen. Also da Holland, können wir auch gerne nochmal eine Sonderfolge machen oder so. Können wir nochmal ausführlicher, was man da so machen kann. Außer am Strand rumlaufen. Der Brauersdamm ist da in der Nähe und da gibt es viele Möglichkeiten. Okay.
Da sollen, habe ich vorgestern gelesen, soll irgendwie was Neues aufgemacht haben. Ein neuer Stellplatz am Brauersdamm da irgendwo.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Aber habe ich keine, also es war jetzt, gerade weil du es mir sagtest, muss relativ neu sein.
Billig.
Okay, gut, weißt du.
Ja.
Prima.
Okay. Oh. Ansonsten, Jan, willst du?
Ja, ich weiß nicht, hab ich schon mal von Würzburg erzählt, dass wir da waren? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein. Das war, weil die
hier im Podcast wüsste ich nicht.
Dazu was ein? Nee. Gut, okay. Dann war das noch auf der Liste, weil Skandinavien war jetzt ja so umfangreich, dass ich das davor, das war, muss knapp davor gewesen sein. Wir waren in Würzburg tatsächlich einen Tag oder eigentlich 2 Nächte, weil ich dienstlich darunter musste und hatte freitags eine Veranstaltung und die Würzburger haben einen riesen Parkplatz quasi am Kirmesplatz, glaube ich, ist das, also so eine Kirmeswiese am Fluss direkt und eigentlich nur ein großer Parkplatz und ich kann jetzt noch nicht mal sagen, was es kostete, aber es war nicht ganz preiswert, liegt aber auch Lage, da haben wir es wieder, eigentlich optimal, zu dem Convention Center, wo ich hin musste, war es dann nicht allzu weit, bin ich zu Fuß gegangen bei 30 Grad, das hätte ich dann mal besser nicht gemacht an dem Tag, weil ich kam dann nicht so da an, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber auf der anderen Seite, wenn in die andere Richtung zur Innenstadt war schön und wir sind dann abends noch da geblieben und haben uns die Innenstadt so ein bisschen angeguckt und es gibt halt eine Fußgängerbrücke über den Fluss und da gibt es einen Weinschoppenladen, wo man quasi auf der Brücke seinen Wein beziehen kann. In einem Glas, also nicht so wie Plastikbecher oder so, sondern tatsächlich mit Glasen. Da stehen ganz viele Leute auf dieser Brücke, quatschen, unterhalten sich. Ganz viel, ich sag mal, Optik sozusagen, ganz viele Leute, die da rumrennen. War wunderschön. Es war natürlich auch ein tolles Wetter. Wir hatten irgendwie 30 Grad am Tag und dann war es dann abends noch 25. Ein wunderschöner Abend. Und deshalb, ich habe Würzburg echt immer total verkannt, muss ich sagen. Ich war früher öfter mal da, auch dienstlich. Und das, naja, es waren so Hotelveranstaltungen. Dann geht man halt ins Hotel rein, irgendeine Veranstaltung, sieht nichts von der Stadt. So der Klassiker.
Abends noch ein Bierchen und dann war es das.
Abends Bierchen an der Hotelbar, wenn überhaupt. Und wenn man nicht dann sowieso nach Hause fährt, ist ja so in Schlagweite, so 3 Stunden Fahrt nach einem Vortrag oder 2 Vorträgen oder so. Das kann man dann nochmal machen. Aber ich habe das echt verkannt und muss sagen, hat mich beeindruckt. Von daher, ich war schon also sehr angetan. Also wir werden das nochmal in Ruhe machen. Irgendwann haben wir schon beschlossen. Das war ja jetzt nur so ein ganz kurz Trip, aber eventuell auf dem Rückweg aus dem Süden oder auf dem Hinweg da nochmal halten und vielleicht nochmal einen Tag dort zu verbringen und nochmal auch Innenstadt, Altstadt und solche Sachen nochmal in Ruhe zu machen. Mhm. Also da steht an, ich war, wie gesagt, war eher, also nichts erwartet und viel bekommen. Ne? Also es war echt spannend. Ja, und von da aus, das war jetzt einfach nur ein Business-Trip, den wir da gemacht haben und dann da unten quasi ja mit dem Wohnmobil gelebt haben, statt Hotel, wie andere vielleicht das machen würden. Das war wieder schön.
Das glaube ich, ja.
Ja, und dann waren wir noch in Luxemburg. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir eventuell noch mal nach Luxemburg fahren. Und ich muss sagen, das war bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir da waren. War wieder ein Traum. Wir sind über Mirjas Geburtstag. Ich sag nur junges Gemüse, die Episode. Ja. Es ging um den Führerschein und andere Dinge. Wer sich erinnert, die Mirja hatte Geburtstag und wir sind nochmal nach Luxemburg. Sie hat ja die Tour, was sie in der Folge erzählt hat, ja auch mit ihrer Freundin zusammengefahren. Nicht die Tour, eine Tour. Und sagte, wir müssen da unbedingt mal hin. Und dann haben wir das auch gemacht und sind dann so 2, 3 Tage, 4 Tage ja, insgesamt in Luxemburg gewesen und haben da das Müllertal. Hallo Thomas.
Hallo. Ja, ich höre immer nur Gemüllert und Müllertal. Ein Sammelbegriff ja, hier.
Absolut.
Ja, aber das heißt wirklich so. Ja. Das hört man auch immer wieder, wenn es um Luxemburg geht. Das muss echt ein Traum sein.
Ja. War auch wunderschön. Also das haben wir uns angeguckt. Allerdings wollten wir an dem Tag, wo wir das erwandern wollten, zog eine größere Regenwolke quer durchs Land. Und zwar genau in der Wind. Also es war eine relativ schmale Regenwolke, aber sie war lang und sie zog genau quer. Also genau in der Richtung, dass wir die ganze Zeit unter den Regen waren. Und es war unglaublich. Wir wollten an dem Tag eigentlich los, aber wir haben dann den Campingplatz, den wir da gebucht haben, am Müllertal, haben wir dann einen Tag verlängert. Wir waren, glaube ich, 2 Nächte da, haben dann 3 am Ende gemacht, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen das ja uns angucken, aber nicht im strömenden Regen. Also das war strömender Regen, also richtig Regen. Und an dem Abend, wo wir eigentlich los wollten, klarte es dann auf, dann kam die Sonne raus, dann sind wir auch nochmal los. Die Kinder hatten keine Lust, aber wir Erwachsenen sind dann nochmal los. Wir haben so ein bisschen geguckt, traumhaft schön. Also das ist schon cool und am nächsten Tag sind wir dann da gewandert. Gibt ein paar lustige Bilder an dem sogenannten Periskop oder Perikop. Das ist so eine ganz schmale Felsspalte. Da kann man auch, wenn Platz ist, direkt vorparken. Die ist so 1,50 Meter breit. Da kann man dann hochgehen und von oben dann auf diesen Seitenstreifen gucken, wo das Wohnmobil stand. Also es war schon spannend sozusagen. Also da, ich weiß nicht, gefühlt 15 Meter, 20 Meter hoch, diese Felsspalte, da innen drin eine Treppe hoch und dann von oben auf den Parkstreifen gucken. Also das war lustig. Ja, wie gesagt, dann sind wir da dann doch gewandert, nachdem es der Regen dann irgendwann mal aufgehört hat am nächsten Tag. Und das war echt schön. Also war eindrucksvoll. Und wer vom Müllertal noch nichts gesehen hat, es gibt YouTube-Videos ohne Ende darüber. Einfach mal gucken. Es ist ein bisschen auf und ab. Also wer Höhenmeter nicht scheut, sollte das machen. Wer Höhenmeter scheut und ich sag mal, das sind gut ausgebaute Wanderwege, aber nicht rollstuhltauglich. Ich drück's mal so aus. Ich hoffe, ich kann das so einigermaßen aussehen. Also es ist schon trailig, aber halt ist gut ausgebaut. Ist jetzt nicht so, dass man da nicht hochkommt. Aber die Strecke, die wir gelaufen sind, waren, glaube ich, dann auch 15 Kilometer am Ende. Das ist dann schon spannend. Also das und optisch ein Highlight. Mhm. Abends haben wir dann Lagerfeuer gemacht am Stellplatz in so einer Feuerschale. Das war dann sozusagen unser Abschluss von dem Tag. Füße hochlegen, Lagerfeuer und am nächsten Tag im Nebel aufwachen. Die Feuchtigkeit steigt dann auf und so. Mhm. Und dann sind wir noch mal ein bisschen hochgefahren, also ein bisschen auch langsam nach Hause, ein bisschen ja an der, was sind das, an der Ostküste, Ostküste, an dem Ostrand hoch, Küste. Kerl, was hast du schon wieder getrunken?
Luxemburger ja. Ostküste.
Genau. Mann,
an der Sauer.
An der Sauer, genau. Ja, also im Osten des Landes dann quasi hochgefahren und haben uns noch eine Burg angeguckt, die Burg Burscheid. Kann man auch im Wohnmobil ganz gut davor parken. Gibt so Audio-Guides, kann man ein bisschen Kultur machen. Tolle Ausblicke. Wir hatten wieder sehr geniales Wetter, nachdem die Regenwolke ja dann durch war. Blauster Himmel, warm. Wir haben im T-Shirt da draußen gesessen. Das war richtig schön. Ja, und dann sind wir noch nach Recht gefahren. Also auch nochmal so ein Thema. Wobei Recht dann eigentlich schon wieder in Belgien ist. Da war Luxemburg quasi auch wieder zu Ende. Da gibt es noch einen Schieferstollen, den man besichtigen kann. Da kann man quasi horizontal, ja mehr oder weniger horizontal in diesen Schieferstollen einsteigen und ja, die alte Bergwerkskunst sich angucken. Also wie die früher tatsächlich den Schiefer da rausgetragen haben und so. Ist nicht so ewig groß, ewig lang, also kann man nicht so vergleichen mit so einem Bergbaumuseum in Bochum, aber auf jeden Fall mal interessant zu sehen und dann dort auch sozusagen die alte Tradition des Schieferstollen, des Schieferabbaus. Einfach mal schauen. Hat sich gelohnt. Mhm. Ja, dann haben wir noch einen Staudamm.
Ja, mich würde mal interessieren, wie seid ihr auf sowas gekommen? Habt ihr vorher gegoogelt oder wie seid ihr gekommen, darauf gekommen, genau dahin zu fahren?
Ich habe die beste Navigatorin der Welt.
Da sind wir wieder beim Thema, ne? Beifahrer.
Ja.
Aber auch einen verantwortungsvollen Job.
Ja, wobei es ja nicht so ist, dass ich nur fahre, aber ich fahre halt auch sehr gerne. Von daher fahre ich dann doch oft. Aber wir suchen dann halt auf dem Weg. Also wir wussten schon, wir mussten so Richtung Heimat langsam, weil es war klar, es war keine ganze Woche. Ich glaube, wir sind Freitag, Samstags los oder so und mussten am Donnerstag wieder zu Hause sein, weil dann noch andere Termine anstanden. Haben uns also schon mal so langsam auf den Weg gemacht. Naja, und dann kam halt sowas und dann... Ja, wie gesagt, die beste Navigatorin der Welt hat das dann gefunden und dann sind wir da rein und das war auch offen und es war nichts los, weil es war ja schon fast Herbst. Nee, es war Herbst, es war ja Anfang Oktober. Und dann war da auch nichts los. Also wir haben ein paar Leute getroffen da im Schieferstollen, aber das waren eine Handvoll. Mhm. Also nichts Überlaufenes.
Das ist schön. Ja, das ist ja genau das, was man so gerne hat, ne? Also so Massenveranstaltungen haben wir wahrscheinlich die...
Ich glaube, auf dem Parkplatz stand ein Auto. Ja. Gefühlt würde ich sagen, das war der Förster,
der da oben stand
und wir. Ja,
etwas intimere Veranstaltung.
Ja, dann haben wir uns noch einen Staudamm angeguckt, und zwar in Lac-le-Guillep. Da wollten wir eigentlich auch, haben wir überlegt zu übernachten. Die haben auch drei Stellplätze direkt an diesem Staudamm. Hatten das uns angeguckt, haben gesagt, oh, das ist eigentlich cool, das ist so der Punkt, wo wir übernachten könnten. Nur diese drei Stellplätze waren voll und alle anderen Parkplätze stand explizit nicht für Wohnmobile. Und dann haben wir es verzichtet, da irgendwie zu bleiben und sind dann halt weitergefahren und so langsam Richtung Heimat und sind dann im Braunkohletagebaugebiet wieder gelandet, also sprich fast schon wieder zu Hause. Also eigentlich hätten wir auch durchfahren können. Haben dann dort bei dem sogenannten Indemann, also an der, wie heißt denn das da? Das ist die Inde. Jetzt lehne ich mich gerade ganz weit aus dem Fenster. Inden heißt
das. Sagt nichts, was nachher gegen dich verwendet werden kann.
Nee, gerne. Ich hab nachgeguckt. Indenalt-Altdorf. Ja. Da gibt's den Indemann. Das ist so ein Aussichtsturm, der sieht aus wie so eine Minecraft-Figur. Mhm. Wenn ihr Minecraft kennt, das sind ja so viereckige Figuren. Steve ist der bekannteste wohl, wenn ich das von meinem Sohn richtig verstanden habe. Und der sieht halt aus wie so ein Steve und steht da so als, was ist denn das? Stahlgerüst. Und man kann da bis oben hin gehen. Man kann auch einen Teil mit dem Fahrstuhl machen. Aber ihr wisst ja, sowas geht man dann hoch. Ja. Mit cooler Aussicht auf Braunkohletagebau und auf das Kraftwerk da hinten. Also waren schon nette Aussichten. Dort haben wir dann allerdings beschlossen, dass wir doch nach Hause fahren, obwohl wir eigentlich ja gesagt haben, naja, eigentlich sind wir ja noch auf dem Weg. um dann wirklich tatsächlich nach Hause zu fahren, haben dann da noch im Dunkeln Abend gegessen und haben den noch bei Nacht, diesen Indemann, also Steve, bei Nacht fotografiert. Vor dem Abendessen gab es allerdings noch Sport. Die haben eine Fußballgolfanlage.
Ach,
da,
cool.
Mit 18 Löchern. Ach,
da hätte ich auch mal Bock drauf.
Und ich als begnadeter Fußballer, also nicht.
Cool.
haben wir dann da gespielt.
Das finde ich auch
sehr
cool.
Lustig.
Übrigens in,
die Anlage ist cool.
In Norwegen gab es also auch nicht selten diese, ich meine, ich glaube, das ist jetzt in allen Ländern in Mode, diese Frisbee-Golf-Dinger. Mhm. Ja, wo du auch so Körbe hast mit so Metallketten und dann musst du mit Frisbeescheiben da reinwerfen. Und es gibt ganz viele verschiedene, ähnlich wie beim Golfspielen, verschiedene Schläger gibt es bei diesem Frisbeespiel auch verschiedene Frisbeescheiben. Also welche für hohe Distanzen, welche für hohe Geschwindigkeit, was weiß ich kenne mich da nicht mit aus. Also Sets halt und Leute kaufen sich da irgendwie die dollsten Frisbeescheiben, um dann eben aus irgendeiner bestimmten Distanz da in irgendeinen Korb zu werfen. Ja, so was Ähnliches.
Übrigens in Essen. In Essen.
Das, ja, ich sag, das
also ganz in unserer Nähe.
Ganz in jetzt, ne? So in Sport
ja.
irgendwie.
Ja. Gab es übrigens auf der Wii, auf der
ja, das kenne ich auch.
Gab es das als Spiel das auch so mit haptischem Werfen, mit dieser Fernbedienung? Ja. So mit
das kenne ich auch noch.
Mit den ersten Bewegungssensoren in den Controllern,
genau,
ne?
Genau. Ja.
Ja. Ja.
Und nicht loslassen, den Controller.
Ja. Genau. Genau, aber da steht ja auch immer, bitte die Handschlaufe benutzen. Ja, und wie gesagt, und dann haben wir noch abgegessen und nachts ist der dann halt beleuchtet, dieser Steve, dieses Minecraft-Männchen und in ganz bunt und so. Und dann hab ich natürlich mich noch hinreißen lassen, im Dunkeln ein paar Bilder zu machen. Und tatsächlich sind wir dann nach Hause gefahren und sind von da aus dann, weil da parken geht auch, da gibt es zwei oder drei Stellplätze für zwei oder drei Mobile. Wollten wir aber dann nicht, war so ein bisschen Szenetreff von Autotunern auf dem Parkplatz. Der ist groß genug, also man kriegt da jetzt nicht wirklich was mit, aber wir haben dann gesagt, wisst ihr was, wir haben jetzt einen netten Tag gehabt, wir fahren jetzt nach Hause und schlafen dann einfach doch wieder zu Hause, weil ja auch am nächsten Tag ein Termin anstand. Und von daher war das so unser, ich sag mal, Luxemburg Müller-Tour, also Müller-Tal-Tour. So. Und wir sind nicht gemüllert, sondern wir haben schöne kurze Etappen gemacht.
Sehr schön.
Ja. Axel, warst du noch mal weg, bevor ich jetzt noch mal auf unser letztes Ding komme?
Oh ja. Ich war noch mal weg. Das ist aber eine Episode, die kommt noch. Ich war nämlich im Sauerland mit meinen Jungs. Aber bei dieser Sache ist mir aufgefallen, dass unsere Aufbaubatterie irgendwie nicht so großartig fit mehr ist. Also sie funktioniert noch, aber wir standen auf einem Stellplatz im Sauerland und es war an dem Stromanschlusskasten nichts mehr frei. Und da habe ich gedacht, ach Gott, eine Nacht brauche ich auch keinen Strom anschließen.
Und ja, sollte reichen, ne?
Sollte reichen. Mhm. Und am Morgen bin ich aufgewacht und dann irgendwann piepste es und der Strom ging aus. Also ich war schon wach morgens, wie gesagt. Und da habe ich mal auf meinen Blue Battery geguckt und da sah ich dann doch, dass die Spannung auch sehr, sehr niedrig war von der Batterie, obwohl da nichts groß rausging. Tja, und das war irgendwie nicht so dolle. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das Problem löse. Ihr seid ja schon versorgt und ich habe ja immer gesagt, nein, ich tausche die Batterie erst, wenn sie kaputt ist.
Ja. Okay. Ziel erreicht.
Der hat Zeitpunkt nicht, ist ja. Hat nicht sozusagen. So lange gedauert.
Hat nicht so lange gedauert. Genau.
Jetzt mal eben.
Nein, ich habe das nicht extra gemacht. Nee,
wir verraten dich nicht. 3 Jahre bis ist deins jetzt alt.
Ja.
Wäre früh, oder?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ja auch ich irgendwas falsch gemacht oder so. Ist ja immer denkbar, dass man es irgendwann doch mal tief entladen hat oder so. Ich weiß es nicht.
Ja. Am Ende hast du dich ja mit dem Gedanken schon angefreundet und das ist jetzt einfach nur noch mal eine Hilfe
in die Richtung.
Genau.
Sie ist aber nicht kaputt, also ist ja nicht so, dass sie gar nicht mehr funktioniert oder so.
Für die nächste Saison brauchst du eine neue Lösung und wir sind sehr, sehr gespannt, wie die aussehen wird.
Ja, wir sind gespannt.
Hast du denn schon was im Kopf?
Ja, ich habe nicht nur was im Kopf, ich habe auch schon was im Warenkorb gekriegt.
Und, auch schon bestellen?
Ja, auch schon bestellen, auch schon bezahlen. Oh. Genau, ich habe mich, ich habe erst an Thomas' Lösung gedacht, aber die Lösung, die der Thomas hat, die ist von den Abmaßen her. Also meine Batterie ist unter dem Ducato-Sitz. Und unterm Ducato-Sitz messen ist, wenn der Sitz oben drauf ist, nicht so einfach. Also ich jedenfalls hatte da meine Probleme. Also wenn man so da unten drunter in diesem schmalen Schlitz und dann da so mit so einem Maßstab und dann da wieder die Fingerchen raus und so. Naja, also sehr schwer zu messen. Und die war aber ein paar Zentimeterchen zu breit und auch zu tief und oder zu hoch, ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja egal. Auf jeden Fall war die ein bisschen zu groß und jetzt habe ich mich für eine kleinere Liontron entschieden, für die 100er sozusagen.
Okay. Genau. Da verdoppelst du ja quasi deine Kapazität auch schon fast.
Mindestens, ja.
Genau. Was hast du vorher gehabt? 95 oder sowas, ne? 80,
genau.
95?
Genau, ja, ja. Irgendwie sowas, genau.
Ja. Ja gut, hast du auf jeden Fall schon mal verdoppelt.
Kein Mensch braucht 280 Amperestunden wie ich.
ich hätte es genommen, ja. Ne? Ich hätte es genommen, aber es
an dieser Stelle wirklich nochmal an die Quereinsteiger, weil du sagtest, meine Lösung, ich habe mir ja quasi einen Bausatz gekauft. Es gibt einen Anbieter, der so einen Bausatz anbietet, da kommt das alles in Einzelteilen, also die einzelnen Zellen, Kabel, eine Spannvorrichtung, um die Zellen aneinander zu drücken. Das ist ja ganz wichtig, dass sie nicht auseinandergehen. Und ein Batteriemanagementsystem, was man dann außen dran flanscht. Und dann muss man das halt selber zusammenbauen, was irgendwie auch Spaß macht, hatte ich ja damals schon erwähnt. Also wir Männer, also jeder, der mal früher irgendwie entweder Lego oder Fischertechnik oder sowas, der hat dann da auch plötzlich wieder Spaß dran. Das ist schon geil. Und ich bin wirklich auch sehr zufrieden mit dem System. Das läuft einwandfrei. Ich hatte dem Axel in einem persönlichen Chat, weil er mich auch nach meiner Meinung gefragt hat, geschrieben. Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, diese 280 Amperestunden nur ansatzweise irgendwie mal auszutesten, weil ich seitdem noch nicht länger als 2 Nächte irgendwo stand. Ich habe nur lediglich, weil man ja ganz am Anfang, wenn das neu ist, das System, soll man die ja einmal entladen. Also einen ganzen Zyklus entladen und einen ganzen Zyklus wieder vollladen. Da habe ich die mal leer laufen lassen, indem ich im Wohnmobil ein paar Verbraucher angemacht habe. Aber ansonsten habe ich so im Live-Betrieb noch nie getestet. Aber wird vielleicht irgendwann mal passieren, weil bei einem Roadtrip durch Norwegen, ich hatte es euch erzählt, wir standen nie länger als eine Nacht irgendwo. Gab es gar nicht die Chance, das zu testen, weil die natürlich während der Fahrt sich immer sofort wieder auflädt. Aber es wird vielleicht mal,
ist auch eine Erfahrung.
Irgendwann stehen wir vielleicht mal 5 Tage, das wird ja vielleicht mal kommen, ne? Dass man mal so, wenn man nur eine Woche hat, dann steht man mal 5 Tage da und dann werde ich es mal drauf ankommen lassen und werde mir keinen Landstrom gönnen und dann gucken wir mal, wie lange das Ding läuft.
Ist auch eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Ich meine, ich habe die 200 Amperestunden und jetzt im Sommer, da kratzt du ja quasi an der Oberfläche nur für die notwendigsten Dinge. Genau. Brauchst keine Heizung und nichts. Und ich bin jetzt mal gespannt im Winter. Das letzte Winter hat es schon geholfen, das einfach zu haben. Da merkt man schon, dass man selbst nach 2 Tagen dann einfach sagt, naja gut, es ist halt was runter, ist halt was rausgegangen, aber es ist halt immer noch ja nicht die Welt. Ne? Aber so, dass wir dass wir ansatzweise in die in den Low-Level-Bereich gekommen sind, da waren wir eigentlich auch noch nie.
Also bei der 80 Ampere Bleibatterie, die wir vorher hatten, Bleigel-Batterie, da bin ich mir ziemlich sicher, also 2 Nächte Hamburg im Winter mit Heizung und Licht und
ist leer.
Da war wirklich nach 2 Kühlschrank da war wirklich nach 2 Nächten, da waren wir, glaube ich, echt, also noch eine Nacht wäre nicht gegangen.
Ja, ja. Und, also das hatte ich mit unserer 100er auch gehabt. Oder 95er, was wir da hatten. Ja,
bist du schon.
2 Nächte jetzt im Kalten.
Du hast einfach ein guteres Gefühl. Irgendwie. Du hast halt mehr Reserven und brauchst dir da keine Gedanken machen.
Ja
genau.
Wann baust du sie denn ein, Axel?
Wenn sie da ist. Also sie ist noch nicht da und insofern ist noch nicht versandt.
Da werden wir dann demnächst sicherlich nochmal ein Update zuhören.
Genau. Ganz ausführlich, wie ich das eingebaut habe.
Lass dich übrigens nicht davon verwirren, im YouTube gibt es so viele Videos, wie diese Drehkonsolen abgebaut werden. Das war manchmal ist es ganz schwer und manche sagen immer, ja, das muss da 7 Schrauben, am Ende sind es aber doch nur 4 oder so. Also ich hatte mich auch gewundert, dass ich hatte ein bisschen Respekt davor. Am Ende war es aber dann doch einfacher als gedacht. Und es waren nicht so viele Schrauben, wie auf den meisten YouTube-Videos zu sehen waren.
Also ich habe ja, ich hatte den Sitz ja schon mehrfach runter, weil ich da ja auch einen Ladebooster und so schon montiert habe. Okay. Und der Sitz steht tatsächlich gerade neben mir. Und weil ich ja nochmal nachgemessen habe und den Sitz dann demontiert
habe.
Gut. Und jetzt direkt demontiert gelassen.
Ja.
Und
so. Dann habe ich dir jetzt was erzählt, was du gar nicht wissen wolltest.
Jetzt fragt sich jeder, wieso hat der Axel einen Sitz im Wohnzimmer, in seinem Arbeitszimmer stehen. Nein, der Axel sendet wieder stilecht aus dem Wohnmobil. Stilecht. Aus dem Mark. Genau. Mark Forster.
Genau.
Ja. Genau.
Ja, und dann hat mich was beschäftigt, da habe ich euch auch gefragt irgendwie, und zwar kann ich 75 Liter Diesel tanken. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie, ich weiß, ein Ducato hat teilweise 90 Liter Dieseltank und ich war aber nicht ganz sicher, ob es einen 90 Liter Dieseltank oder einen 75 jetzt gibt, wegen diesem AdBlue-Tank und so weiter. Und da habe ich euch mal gefragt und ihr habt aber auch beide 90 Liter Dieseltanks, ne?
Ich hätte die Option gehabt, glaube ich, auf 120 beim Bestellen.
Mhm. Ja.
Was?
Wir haben das Wohnmobil ja so gekauft, wie es ist. Ich. Insofern hatten wir da keine Option.
Was war die konkrete Frage an Fiat, Axel?
Ja, jetzt war die Frage, okay, es sind jetzt 75. Wenn man da im Internet nachsucht, und ich verlinke mal unten in den Shownotes einen Link auf ein Wohnmobilforum. Da könnt ihr euch dann einlesen, wenn euch das interessiert. Also wenn ihr auch weniger als 90 Liter Dieseltank habt, dann interessiert euch das vielleicht. Man kann das nämlich überraschenderweise vergrößern. Und zwar ohne, dass man den Dieseltank austauscht, sondern es gibt quasi nur einen 90 Liter Dieseltank. Und da gibt es so ein kleines Röhrchen, was eingebaut ist, was aber gut zugänglich ist, was quasi dafür sorgt, dass oben immer ein bisschen Luft drin ist. Das heißt, den 90 Liter Dieseltank kannst du nur in meinem Fall jetzt mit 75 Litern Diesel füllen. Es gibt aber auch Wohnmobile, da kannst du nur 60 Liter Diesel füllen. Und 60 ist natürlich schon wenig. Also 60 finde ich schon knapp, wenn es ein 90 Liter Dieseltank verbaut ist. Ne?
Ja. Wobei ich aus gewichtstechnischen Gründen eigentlich selten mehr als 50 tanke.
Muss ich sagen. Das ist ja eine Entscheidung.
Genau, weil wir ja eine Entscheidung haben. Wir fahren eigentlich immer, wir sind ja auch hart an der Grenze. Ich meine, das Problem hast du nicht. Ja, oder nicht, genau. Nicht so. Wir sind immer hart an der Grenze von unseren 3,5 Tonnen und ich tanke eigentlich immer so, dass ich, ja, Max, ja, 50 Liter tanke ich schon mal, aber mehr eigentlich selten. Hm? Ich habe letztens den Bock geschossen. Ich wollte 50 Liter tanken und dann stand die 50 auch auf der Zapfsäule und ich gebe Zahlen und denke so, na, das waren aber jetzt nur 25 Liter, aber 50 Euro.
Das hast du sogar in der letzten Episode hier erzählt.
Das habe ich schon erzählt. Ach, scheiße.
Ich habe gut aufgepasst, Jan.
Ja gut, dann
in einer der letzten beiden, Teil 1 oder Teil 2, ja, ich weiß es nicht mehr.
Alles klar.
Ja. Also ich sag mal, das ist ja eine, man muss das ja auch nicht machen. Also wenn jemand mit seinem 60-Liter-Tank zufrieden ist, alles gut, muss man ja auch nicht aufrüsten. Aber vielleicht gibt es eben Leute, die da unzufrieden sind. Und das ist relativ easy, das zu ändern. Und es hat auch keinen großen Aufwand. Kann man theoretisch auch alles selber machen. Und ich habe mir aber gedacht, okay, ich frage erstmal beim Fiat-Händler nach. Vielleicht machen die das ja und so, ne? Und ja, also die Antwort vom Fiat-Händler ist, also nach der Fiat-Angabe wurde das Basisfahrzeug mit einem 90-Liter-Tank zu Forster ausgeliefert. Also durch die Blume gesagt, ja, es wird wohl auch bei mir ein 90-Liter-Tank sein.
Genau, ich bin total gespannt auf die Frage, warum? Warum ist das so?
Ja, ach so, okay, sehr gute Frage. Danke, Thomas, dass du
mich da abholst. Ich bin gespannt auf die Antwort auf die Frage nach dem Warum ist das so?
Mhm. Warum macht man das, meinst du? Der Forster hat ja jetzt den Vorteil, die müssen das Leergewicht des Fahrzeuges ja mit 80% gefülltem Dieseltank oder so umgeben.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Jetzt wird's klar, ne? Jetzt wird ein Schuh draus. Und ein 75-Liter-Tank ist natürlich zu 80% gefüllt, ist natürlich leichter als ein 90-Liter-Tank, auch wenn das nur ein paar Kilo sind. Ja.
So kann ich die Verkaufsdaten
und so
ein bisschen
erhöht
pimpen.
Man dann. Genau, so erhöht man dann die Zuladung des Wohnmobils quasi auf dem Papier.
Das ist witzig. Ich oder wusste, dass nicht nur auf Papier, gibt,
tatsächlich.
Warum,
ne?
War mir auch völlig auch unklar. Ja, aber macht Sinn. Ja. Macht total Sinn.
Ja, eigentlich ja, Sinn. Es ist schon ein bisschen krank, ne? Aber einfach mal.
So ist der Hase halt, ne? Dann hast du halt mehr Zuladung und kannst du halt weniger tanken.
Das ist natürlich aber Quatsch, eventuell weil man könnte die Leute, die sich keine Gedanken machen davor, überladen zu fahren, weil es fehlen halt 15 Kilo, ne?
Ja gut, aber die können ja trotzdem überladen, maßlos, indem sie tausend andere Sachen noch reinpacken.
Ja, klar.
Genau. Es ist, glaube ich, einfach eine Papiersache. Also es hat, glaube ich, einfach nur damit zu tun, dass es auf dem Papier
also besser ist. Sehr interessant. Vielen Dank für die Auflösung. Also das habe ich jetzt so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Aber ja. Völlig logisch, ne?
Ja.
Wenn man drüber nachdenkt.
Ja. Was du gerade sagtest, es gibt ja, also nur diese 90-Liter-Tanks. Okay, ich gedacht, das macht auch Sinn, dass die nicht zwei verschiedene Tankgrößen herstellen für ein Ducato. Aber das, warum, das war jetzt mal, also die Antwort darauf war schon sehr verblüffend. Ja.
Genau, also das Ausbauen von dem Röhrchen ist wohl relativ easy und dann muss man, dann hat man aber, der Computer geht dann vom Falschen aus, der denkt dann, okay, ich habe 75 Liter und jetzt wird mir 90 Liter gemeldet, das geht gar nicht und Fehler und so weiter und dann muss man an der Software noch was ändern, was aber auch wohl machbar ist, auch kann man auch letztlich selber machen, muss man das Interface.
Aus dem Gerät.
Ist auch nicht so der also wie gesagt, wenn euch das interessiert, in dem Wohnmobilforum könnt ihr euch mal ein Stündchen einlesen, dann wisst ihr, wo der Hase hoppelt. Der Fiat-Händler hat nicht gesagt, mache ich nicht. Also erstmal Lob an meinen Fiat-Händler. Der hat nicht gesagt, geht nicht, ist so und Pech gehabt, sondern der hat gesagt, naja, haben wir noch nicht gemacht und müssten wir mal gucken und so. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da übereinander kommen, der Fiat-Händler oder nicht. Ja. Genau, das habe ich noch machen lassen. Achso, und als ich in Sauerland gefahren bin, habe ich mal wieder die Navi-Software von Cygic benutzt. Also ich habe mir da so eine Version. Auch. Ja, ich habe die WOMO-Version, die Kaufversion davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also da möchte ich auch noch mal eine Episode drüber machen über Navi-Software. Da müssen wir noch mal gucken. Also die hat wieder Dinge gemacht mit mir, die man heute eigentlich nicht mehr gewohnt ist. Ich weiß, früher war das öfter so bei Navis, dass sie so Sachen gemacht haben, aber heute ist man eigentlich einen Schritt weiter und hat mich diesmal auch in Deutschland nicht überzeugt. Aber da
ist auch ein interessantes Thema, Axel, das können wir wirklich mal aufschreiben. Eine Episode Navigationssoftware.
Ja.
Da können wir natürlich auch nochmal auf Rückmeldungen der Hörerschaft draußen hoffen. Vielleicht mal ein paar Tipps, worüber wir berichten können, was es sich lohnt zu testen oder mal zu betrachten. Weil wir haben mit Sicherheit, jeder von uns hat vielleicht nur so ein, zwei Lösungen, schätze ich mal. Also wenn nicht jeder fährt wahrscheinlich mit 10 Softwarelösungen durch die Gegend, also ich zumindest nicht.
Ich kenne einen, der das macht, den könnten wir ja mal fragen.
Ja.
Der hat so einen YouTube-Kanal, der testet regelmäßig Navigationssoftware.
Ja. Okay.
Der Fan for Van.
Ach so. Ich dachte, du wärst jetzt bei so einem Navi-Spezi gelandet.
Nee, ganz so schlimm nicht. Aber ich habe auch schon von den Festverbauten irgendwie unterschiedliche Rückmeldungen gelesen und so weiter. Also nicht Festverbauten, nein. Diese richtigen Navis. Nicht die vorinstallierten, sondern die richtigen Navis, also die Garmin oder TomTom.
Okay,
ja. Da gibt es ja auch unterschiedlich Begeisterungen. Also Avanti und Tour hat da auch mal TomTom getestet und so.
Sehr
also,
interessant, ja.
Machen wir mal eine gesonderte Folge,
gutes Thema.
Ich, drüber. Cliffhanger. Ja. Weiter nach der Welt.
Genau. Müssen wir aber vorbereiten.
Ja.
Genau, bereiten wir mal besser vor. Genau.
Ja, Thomas. Mensch, Thomas.
Ja.
Genau. Du hast erzählt,
hast du denn auch noch was mit dem Wohnmobil?
Du hast irgendwas von Pflichtprogramm erzählt. Ja. Hast du geputzt?
Genau. Also, das ist vielleicht, es ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär und doch trifft es irgendwie jeden von uns. Und das wollte ich einfach nur mal ganz kurz erwähnen. Also nachdem wir jetzt diese lange Zeit unterwegs waren, beziehungsweise vor unserer Norwegen-Tour, bin ich auch mal zu unserem Fiat-Händler gefahren. Also wir haben in der Familie einen Fiat-Händler unseres Vertrauens, weil meine Tochter einen kleinen Fiat 500 fährt. Und zufälligerweise ist diese Fiat-Werkstatt auch ein Professional-Partner, so ein großer Fiat-Händler. Und ich habe mich da irgendwann mal schon angemeldet, dass wir eben auch einen größeren Fiat jetzt in unserem Fuhrpark haben. Und ich war mir nicht ganz sicher mit der Inspektion vor der Norwegen-Tour. Irgendwie hat er mir das Gefühl gesagt, wäre ja schon schön, wenn der vorher noch eine Inspektion hätte. Andererseits war der noch nicht mal 2 Jahre alt und hatte auch nicht lange nicht die vorgegebenen 48.000 Kilometer für die Erstinspektion. Lange nicht. Aber ich wollte trotzdem mal die Meinung einholen und bin dorthin und dann hatte der Fiat-Händler sofort gesagt, also bei, das waren zu dem Zeitpunkt so 16.000 Kilometer, 17.000, sagt er nein, sagt er Norwegen mitnehmen, fahren und danach dann Inspektion. Der ist noch nicht 2 Jahre alt und er hat auch noch nicht die 48.000. Und so haben wir es gemacht. Und ich war jetzt nach der Norwegen-Tour bei circa 25.000 Kilometern jetzt erstmalig zur Inspektion. Da wird einem dann schon klar, es ist ein Nutzfahrzeug. Also meine Frau hatte vorher ihren Wagen hier allerdings in einer freien Werkstatt für roundabout 300, 350 Euro zur Inspektion. Und ich habe also das gut Doppelte bezahlt jetzt für den Fiat Ducato. Mhm. Also so knapp 700 Euro waren das in meinem Fall. Ich hatte mal in einigen Facebook-Gruppen mitgelesen, das scheint wohl der normale Preis zu sein, wenn ich das richtig interpretiere. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, ob das eine oder andere noch mitgemacht wird. Pollenfilter, ja, nein, etc. Das sind so ein paar Sachen, die sind eine Kann-Option, nicht unbedingt ein Muss. Ja, aber so 600 bis 700 Euro kann man da für eine Inspektion schon rechnen. Aber klar, ist für mich unabdingbar. Das muss gemacht werden. Ich bin es nicht gewohnt, weil ich einen Firmenwagen privat fahre. Bin diese Preise halt nicht gewohnt, aber ja, haben wir gemacht. Der ist jetzt wieder fresh und dann, ja, das hatten wir auch schon mal das Thema. Ich will mich da nicht wiederholen, aber ich wollte euch trotzdem, weil ich es jetzt nicht mehr genau weiß, wie es bei euch ist, Thema Dichtigkeitsprüfung. Gefühlt bei meinem Kastenwagen, der ja einen Polycarbonat, ist das richtige Material? Keine Ahnung, diesen Aufbau oben, GFK-Aufbau hat. Also man muss sich ja vorstellen, der Kastenwagen wurde dann oben irgendwann mal komplett aufgeschnitten, das Blechdach weggeflext und da wurde dieser GFK-Aufbau mit diesem in Anführungszeichen Mini-Alkoven draufgesetzt und natürlich ist da eine Dichtlippe und irgendwie ist das Ding ja abgedichtet zur Karosserie und gefühlt habe ich da natürlich mehr, in Zukunft vielleicht mehr Sorge, ob die Dichtigkeit in Ordnung ist oder nicht. Und Weinsberg verlangt halt eine jährliche Dichtigkeitsprüfung, um jetzt auf, ich weiß nicht wie viele Jahre, die Garantie aufrechtzuerhalten. Ja. Also falls da doch mal eine Undichtigkeit passiert, muss man nachweisen können, dass man bei dieser Dichtigkeitsprüfung war. Und ich war bei meinem Händler, das ist nicht ganz um die Ecke, ganz in der Ecke beim Jan, oder Jan arbeitet Mülheim? Ja, genau. Ich war in Mülheim an der Ruhr, da haben wir ja das Fahrzeug gekauft bei dem Händler unseres Vertrauens und da haben wir die Dichtigkeitsprüfung gemacht. Ist auch eine relativ schnelle Nummer, kann man drauf warten. Gib mir aber als Käufer die Sicherheit, da in Anführungszeichen, falls mal ein Garantiefall eintritt, vielleicht dann auf der sicheren Seite zu sein. Aber jetzt die Frage an euch, der Jan zeigt schon, der will das Wort gleich übernehmen, aber die Frage an euch, ist es bei euren Teilintegrierten genauso, werden da Fenster und so, sind die auch an der Dichtigkeitsprüfung unterzogen oder soll man die dessen unterziehen lassen? Ist das so?
Ja, ich kann reinhaken. Also ich habe es ja leider noch nicht verfolgt. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber ich war nicht dabei. Was ich aber sagen kann, Sunlight hat eine Feuchtigkeit festgestellt an der rechten hinteren Garagenklappe. Okay. Und hat diese dann gefühlt 3 Monate später auch ausgetauscht. Also mein Händler hat sie ausgetauscht. Das dauert halt ewig, bis die Klappen kommen. Und die aktuelle Dichtigkeitsprüfung, die ich vor 2 Wochen gemacht habe, zweieinhalb Wochen jetzt inzwischen, hat ergeben, dass der Gasklappenkasten Feuchtigkeit hat. Also die machen nicht nur die Fenster und sondern die gehen quer durch den ganzen Aufbau hinter die Schränke, also nicht hinter die Schränke, sondern da, wo sie an den Aufbau kommen und messen mit so einem Messgerät halt den Feuchtigkeitsgehalt der Wand.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie stellen die das fest? Ne? Also
okay. Ja, Feuchtigkeitsmesser. Ja. Die bohren nicht in den, also es gibt diese Feuchtigkeitsmesser so schon mal im gängigen Discounter, die bohren, da musst du dann quasi irgendwie
eine Wand
bohren.
Habe ich vor ein paar Tagen noch gekauft, einfach weil ich unser Kaminholz gerne feuchtigkeitsmäßig
teste. Genau, du bohrst aber
sind so zwei so Nadeln, quasi, ne? Du drückst die Nadeln ins Material.
Jetzt bin ich Messtechniker eigentlich, aber jetzt weiß ich nicht mal genau, wie das funktioniert. Es muss irgendwie über die Widerstandsgeschichten gehen. Die legen das aber nur quasi auf und messen an diesen neuralgischen Punkten dann halt die Feuchtigkeit. Und bei uns ist jetzt halt der zweite Fall, dass eine Klappe, und zum Glück, sag ich mal, Klappe, kann getauscht werden, Schlimmer wäre es jetzt, wenn es eine Seitenwand oder ein Dach wäre. Wird die Klappe halt getauscht. Mhm. Das heißt, die ist jetzt bestellt. Oder ich hoffe, dass sie bestellt ist. Und dann wird irgendwann mal der Anruf kommen, sie würden gern die Klappe tauschen, weil das auf die Gewährleistung quasi geht. Diese Dichtigkeitsgewährleistung, die du gerade auch ansprachst. Also, sollte man machen, glaube ich. Klar, man kann auch das Risiko gehen. Bei uns war es halt, die kostet irgendwie 90 Euro, ja. 70, 90 Euro. Ich müsste jetzt mal nachgucken in dem Dreh. Wir haben noch ein paar andere Sachen mitgemacht.
Und ich habe dieses Mal...
Ja, aber so Inspektion kostet halt entsprechend. Genau. Ne? Also das ist halt einfach...
Ich habe dieses Mal ist ja auch so ein Thema, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, ich habe diesmal auch eine Gasprüfung nochmal mitmachen lassen. Ich glaube, das ist ja momentan rechtlich gesehen nicht unbedingt notwendig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Für mich aber dennoch irgendwie ein gutes Gefühl, sowas mal prüfen zu lassen.
Ich habe das Geld auch in dem Zusammenhang mit in die Hand genommen und wir haben es jetzt gemacht. Ja. Ich werde allerdings jetzt den Rhythmus tauschen und werde es mit der TÜV-Prüfung dann gemeinsam machen. Also immer nur alle zwei Jahre mit der TÜV-Prüfung, so glaube ich. Schauen wir mal. Weil im Moment war das ja blöd, TÜV-Prüfung. Die erste TÜV ist nach 3 Jahren, weil es ja ein PKW quasi ist. Also von der TÜV.
Außer bei mir.
Außer bei dir, genau. Ja, du bist ja, was lastest du auch auf, ne? erste war 3 Jahre, aber die Gasprüfung war alle 2 Jahre. So ist das halt immer um ein Jahr versetzt, was natürlich blöd zu koordinieren ist. Und wenn der TÜV das mitmacht, plane ich also jetzt beim nächsten TÜV sozusagen das nochmal mitzumachen, um dann in den Rhythmus zu kommen. Oder ich lasse es beim nächsten TÜV weg und mach's dann danach. Das muss ich
machen. In der Hoffnung, dass, also wirklich, ich will da ja keinem was Schlechtes nachsagen, aber in der Hoffnung, dass das auch alles wirklich ordentlich testen. Wie gesagt, wo wir gerade bei der Dichtigkeitsprüfung sind, stelle ich mir natürlich schon vor, wie testen die das? Also gerade auch bei uns der GFK-Aufsatz, der ja auf die Karosserie gepresst, gezogen ist. Wie testet man sowas, frage ich mich schon.
Die testen keine Dichtigkeit in dem Sinne, dass sie mit Druck sowas testen.
Genau. Ne? Also die gucken, machen sie ein Auge.
Die messen
also
die Feuchtigkeit mehr nicht.
Genau, die messen die Feuchtigkeit, Sichtprüfung. Da gibt es YouTube-Videos zu, wo das erläutert wird, wie das geht.
Genau. Und bei der Gasprüfung werden sie wahrscheinlich mit einem Leckagespray durchgehen einmal.
Nein.
Druck, die werden Druck aufbauen, ne?
Druck, ja. Druck aufbauen, der Druck darf innerhalb einer gewissen Zeit nicht um einen gewissen Wert abfallen. Okay. Also du musst die Schraubenmessgerät aufdrücken, Druck drauf und dann muss der quasi halten. Das ist übrigens das gleiche Verfahren, was wir in unseren Geräten auch machen. Das nur by the way.
Aber eure sind geeicht und die verwenden.
Unsere sind Hochpräzisionsgeräte.
Und glaube ich, entzündet sich die Kritik dran. Ja. Aber nochmal zu der Dichtigkeitsprüfung, jetzt nicht Gas, sondern Wasser quasi. Tatsächlich habe ich beim Waschen von unserem Wohnmobil am Dach gesehen, dass da so eine Silikonnaht nicht richtig dran ist und habe da auch mal bei unserem Händler angefragt und so, das ist auch gerade in Klärung, ob das ein Problem ist oder nicht. Also ich sag mal, wenn das nur optisch eine Silikonnaht ist, damit da eine Silikonnaht ist, das gibt's ja halt auch. Dann ist das natürlich egal. Oben am Alkoven, da guckt man jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag drauf. Mhm.
Ja. Ich habe ein anderes Problem gerade, es ist nicht undicht, aber es ist innerhalb der Rahmenfenster, also nicht dieser, wir haben ja keine Rahmenfenster, wir haben ja diese Aufsatzfenster und diese innere, wie nennt man das? Beim Doppelglas würde ich sagen, in der Mitte von dem Glas, also sozusagen da, wo die...
Ja.
Wie beschreibt man das audiotechnisch? Also
ist ja so eine Doppelscheibe, ne?
Die Doppelscheibe kommt rein, aber dann hast du ja innen noch diese breite, ich will nicht sagen Fensterbank, aber das ist so ein Zentimeter breit, noch so eine Gummilippe. Und die geht in manchen Kurven von unseren großen Fenstern, guckt die, als wenn die sich zusammengezogen hätte, verkürzt wäre und springt so leicht aus diesem Ding raus. Da muss ich mal gucken, was das eigentlich zu sagen hat. Also falls da irgendjemand Erfahrung hat, gerne mal einen Tipp. Also diese Gummidichtungslippe von einem, was ist denn das, Zentimeter, anderthalb Zentimeter im Inneren des Fahrzeugs, wo diese Riegel sind zum Festmachen, die kommt so in den Kurven so ein bisschen raus. Das sieht mir nicht so ganz richtig aus. Man kann sie reindrücken, aber die sehen so aus, als wären sie verkürzt. Also wenn da einer von euch oder von unseren Hörern da irgendwas weiß, wäre ich um eine kurze Info sehr dankbar. Mhm.
jan@abgefahren-podcast.de
Richtig. Sehr gut.
Kam wie aus der Pistole.
Du kennst meine E-Mail-Adresse. Unglaublich.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Jan, ist da noch was?
War was oder ist was?
Ja, ich weiß nicht.
Ja, es war noch was. Ja, ich war noch ein bisschen unterwegs. Wir waren jetzt zwei Wochenenden noch unterwegs in Mönchengladbach und Aachen. Und der geneigte Hörer, die Formulierung habe ich irgendwie von Thomas, der geneigte Hörer.
Habe ich also, das schon mal gesagt?
Schon mal zugehört. Ach, irgendwie. Ich glaube schon. Ja? Das ist witzig. Das sage ich auch nur, wenn ich hier mit dir, wenn ich dich sehe hier.
Ist gar nicht bewusst, dass ich mich so gewählt ausdrücken kann.
Doch. Tatsächlich. Also, wer schon mal zugehört hat, wird wissen, dass wir letztes Jahr ungefähr vor einem Jahr und ein paar Monaten oder einem Monat hatten wir einen Umzug nach Aachen und jetzt hatten wir einen Umzug nach Mönchengladbach von Aachen aus. Das heißt, die Wohngemeinschaft, die dort war, wurde jetzt aufgelöst und in eine neue Wohngemeinschaft sozusagen umgezogen, sodass wir einen größeren, größer ist falsch, so groß war es ja nicht, aber einen Umzug gemacht haben und mal wieder und auch renovieren mussten die neue Wohnung. Und somit waren wir zwei Wochenenden in Mönchengladbach, genauer gesagt im Süden von Mönchengladbach, auf dem Stellplatz in Wickrath und haben dann tagsüber renoviert und haben abends auf dem Stellplatz in Wickrath gestanden, übernächtigt, uns Pizza liefern lassen und gut geschlafen in aller Ruhe. Bis auf den einen Samstag morgens, wo dann der Gartenforstbetrieb kam und meinte, das Laub zusammen zu pusten, also zusammenpusten zu müssen, damit sie es dann abtransportieren. Mhm. Aber gut, das ist nur so nebenbei. Also wir waren auch nochmal unterwegs, wie gesagt, aber das war ein Arbeitseinsatz mit viel Transport und viel Renoviererei. Und damit wir dann nicht jeden Abend nach Hause fahren, umwelttechnisch haben wir gesagt, fahren wir mit dem Wohnmobil, stellen uns in Wickrath 6 Kilometer ungefähr nur von der neuen Wohnung entfernt und haben dann da mal geschlafen.
Aber welche Parallelen, weil du das Wort Umzug in den Mund genommen hast. Ich habe tatsächlich auch wir haben unseren Diego missbraucht als Umzugsfahrzeug. Faszinierend. Also erstmalig so richtig, weil unsere Tochter auch leider zu unserem Leidwesen ausgezogen ist. Also in Frieden ausgezogen ist. Nein, sie sehnte sich nach einer eigenen Wohnung und wir haben natürlich beim Umzug geholfen. Und ich habe alle Register gezogen, also unseren ganzen Fuhrpark bemüht, sowohl den Pferdeanhänger für so eine riesige Couch, da wäre auch Diego überfordert gewesen, als aber auch eben Diego, also den Kastenwagen. Aber anders als ihr haben wir den wirklich tatsächlich ausgeräumt. Ich habe das das Bett raus, also das Lattenrost raus, relativ alles ausgeräumt hinten, Garage, okay, nee. Also ist ja bei uns im Prinzip unter dem Bett und da ist ja so eine Roto-Sortierbox mit so Schubkästen und so was, das hat sich alles rausgeräumt, Grill raus, alles raus, also nahtlos raus, damit ich dann eben diese komplette Länge im Wohnbereich, also von hinten von der Hecktür bis vorne fast hinter den Fahrersitz diese Durchladefläche hatte. Für die langen Schrankelemente. Also Töchterchen hatte hier oben bei uns so Schränke, die so relativ hoch waren und die ich dann auseinandergenommen habe und diese ganzen einzelnen Bretter dann prima mit dem Fahrzeug transportieren konnte. Also auch so ein Fahrzeug bietet sich dafür echt an, muss man echt sagen.
Ja, cool. Also das können wir ja nicht machen im Teilintegrierten, aber wir konnten die große Garage, die wir halt haben, unterm Bett, die konnten wir nutzen. Und natürlich den Stauraum in den Regalen und so, die großen Kisten. Ja. Also wir haben so viereckige Kisten, die wir dann da unterbringen konnten. Das war schon.
Ja, ich bin immer.
Das lohnt sich, ne? Ja. Da kriegt man ganz schön was gepackt.
Total. Also ich bin der Meinung, wenn so ein Fahrzeug hier vor der Tür steht und ich mir meinen Tiguan angucke, was hätte ich da drin transportieren sollen, ne? Also zumindest mal nicht die ganzen Schrankbretter. Weil das ein recht hoher Schrank ist und Matratzen und das ganze Zeugs. Also da haben wir uns echt einen Umzugswagen gespart, muss man ganz klar sagen.
Wo du das gerade so sagst, ne, ist total witzig. Ich habe gerade eine Erinnerung an einen Podcast von dir, den wir auch gemeinsam gemacht haben, wo es ums Laufen ging, wo du irgendwann erzählt hast, ich habe so wenig Zeit im Moment, weil ich gerade das Bad renoviere für meine Tochter im Dachboden.
Das stimmt.
Das ist lange her, oder?
Das stimmt. Und das wirklich Traurige an der Geschichte ist, dass dieses von mir eigens kreierte Badezimmer da oben jetzt halt leer steht. Ne?
Kannst du den Untermieter einnisten lassen?
Ich überlege, ob ich dann zukünftig dort oben das Sportzimmer einrichte. Also bei uns, also an alle Hörer da draußen, die Interesse haben an Sport, wir fangen jetzt.
Die noch eine Wohnung suchen.
Ja, das auch. Wir fangen jetzt in.
Am Donnerstag geht's los, ne? Wir
fahren jetzt jeden Donnerstag im Winter wieder virtuell zusammen Rad. Also jeder bei sich zu Hause. Und da gibt's die Möglichkeit natürlich mitzumachen. Also wer da Interesse hat, schreibt uns einfach an. Das ist jetzt ein anderes Thema. Genau. Zurück zu unserem Thema. Also Fahrzeuge sind vielfältig einsetzbar. Das wollte ich damit eigentlich einfach nur sagen. Und man kann eigentlich froh sein, so ein Fahrzeug dann in seinem Fuhrpark zu haben und das vielleicht auch mal ausnahmsweise für solche Zwecke zu nutzen.
Da beneide ich übrigens die Kastenwagenfahrer eindeutig an der Stelle, weil ihr ja im Prinzip hinten die Hecktüren aufmachen könnt. Und ich ärgere mich immer darüber, dass ich meinen Zap, dass ich da immer die Luft ablassen muss, um das dann irgendwie zu transportieren. Das ist halt über 3 Meter lang, kriegst halt irgendwo, klar, Dachgepäckträger könnte man montieren und so weiter, aber und das passt, ich habe es auch schon mal ausprobiert, tatsächlich leider nicht ins Wohnmobil. Es fehlen wirklich so 20 Zentimeter, um es im Wohnmobil zu transportieren. Wenn man durch die Tür rein, oben in den Alkoven, in die Ecke und so weiter. Dann
einfach nur, weil die Öffnung es nicht hergibt.
Genau, weil der Winkel nicht passt und so weiter. Ja. Genau. Ja. Und das wäre dann mit dem Kastenwagen natürlich kein Ding. Ne?
Stimmt. Ja. Genau. Ja, irgendeinen Vorteil müssen wir ja auch mal haben. Genau.
Ne? Absolut.
Ja. Absolut. Sei euch gegönnt.
Ja. So, Kastenwagen-Community, haltet mal zu mir hier. Ich möchte hier nicht alleine mit den Teilen integrieren. Nein, alles gut. Jedem das Seine. Jeder hat sich aus bestimmten Gründen für seine Lösung entschieden. Und naja. Ja, so Axel, gab es bei dir noch was oder waren wir durch?
Nee, ich glaube, ich bin ich habe fertig.
Du hattest fertig, der Jan hatte auch fertig.
Ich habe noch ein Thema, guck mal.
Erzähl.
Es gibt ein neues Fahrzeug im Fuhrpark.
Ah.
Ja, wir haben einen E-Roller.
Das ist auch noch so ein Ding, was uns auch sehr interessiert. Jetzt die große Frage. Wird das in Kombination mit unserem heutigen Thema irgendwann ein Thema sein? Also sprich, wirst du das Ding irgendwann ans Wohnmobil schnallen und mit in den Urlaub nehmen?
Dran schnallen nicht, wird es einfach in die Garage legen.
Ja, okay, oder so.
Also tatsächlich
Roller.
Den Roller.
Wer kann, der kann, also wenn du so eine große Garage hast.
Ein Scooter, richtig?
Scooter.
Ach so, ich dachte jetzt.
Wie so ein Mietroller.
Nein. Ich habe jetzt wirklich an so eine Art, wie sagt man, so ein Vespa, Elektro-Vespa gedacht.
Ja, Vespa. Gibt's auch coole. Nee, da hätten wir ja die 125er noch, die könnten wir ja auch nehmen. Der Hintergrund ist tatsächlich ein ganz doofer und jetzt, will ich gar nicht ausholen. Es gibt Gründe, warum ein Familienmitglied etwas mehr Mobilität braucht und da haben wir überlegt, der muss 2,5 Kilometer von der letzten Bushaltestelle bis zu seiner Arbeitsstelle fahren. Gehen. Und da haben wir gesagt, dann kaufen wir so einen E-Scooter, damit er das zumindest übergangsweise machen kann, bis er die 125er dann richtig nutzen kann. Vielen Dank an die Stadt Wuppertal an der Stelle für die Nichteinhaltung von irgendwelchen Amtsgeschäften, die sie eigentlich mal machen müssten, um einen Führerschein zu kriegen. Die sind dann nämlich sehr langsam und deshalb dauert das noch ewig, bis wir da irgendwie was machen können. Und dann haben wir gesagt, dann kaufen wir das Ding und wir können das ja mehrfach nutzen. Also er nutzt es jetzt halt quasi, um zum Job zu kommen, beziehungsweise von den Bushaltestellen dann auch nach Hause. Und wir werden diesen E-Scooter dann mit Sicherheit übernehmen, wenn wir mal in Urlaub fahren, dann wird er mit dabei sein, um einfach mal morgens eben Brötchen zu holen. Und das Ding macht einfach einen Heidenspaß. Das sind diese kleinen Roller. Fahren 20 Stundenkilometer ist kein großes Ding, aber wir haben ein neues Fahrzeug und das kommt bestimmt demnächst mal mit. Und wenn es nur ist, zum Brötchen holen oder um mal eben noch eine Flasche Bier von irgendwo von A nach B zu transportieren. Aber ist lustig, macht total Spaß. Muss halt angemeldet sein, sollte man noch wissen, so als Seiteninfo. Aber jeder, der sich darüber informiert, sollte das
eigentlich. Ja, jeder Typ muss angemeldet sein oder gibt es auch welche, die nicht anmeldepflichtig sind? Ich frage wirklich jetzt aus reinem Interesse, haben die alle so ein Kennzeichen?
Ich denke mal, die Kinderdinger
oder?
Nicht. Nein. Ich glaube, das weiß ich. Also,
es gibt auch welche ohne, gefährliches Halbwissen.
Es gibt bestimmt die ganz gefährliches Halbwissen. Also ich glaube, die ganz kleinen für die Kiddies oder so, wie diese Balance Boards, die es da gibt, hier, die müssen, glaube ich, nicht angemeldet sein. Der muss angemeldet sein, weil der ja am öffentlichen Straßenverkehr auch teilnimmt. Du musst auf Radwegen fahren. Wenn keine Radwege sind, musst du auf der Straße fahren. Du darfst nicht auf dem Bürgersteig fahren. Safety Alert natürlich nur mit Helm. Das ist auch klar. Und macht aber einen Heidenspaß, die Dinger zu fahren und um mal eben von A nach B zu kommen. Und wenn es auch 3-4 Kilometer sind oder so, ist schneller als zu Fuß. Der fährt ungefähr so schnell, wie die Weltrekordler im Marathon auch laufen. Und das schafft keiner von uns beiden, glaube ich, auf Dauer.
Definitiv nicht.
Und der Roller schafft das nicht über 42 Kilometer.
Das stimmt. Das ist die andere Geschichte.
Das wiederum schaffen wir.
Also bei meinem Gewicht wird er wahrscheinlich nur so 25 Kilometer schaffen. Und bei, was ist der, ich glaube, der ist gerechnet auf 75 Kilo oder so oder 70 Kilo und dann würde der, glaube ich, knapp über 30 Kilometer schaffen.
Also wir träumen in der Tat immer wieder regelmäßig, ertappe ich uns von einem E-Roller, also im Sinne einer Vespa, irgendwie sowas. Also aus mehreren Gründen, weil wir natürlich auch überlegen, hier ein bisschen Mobilität reinzubringen. Also meine Frau ist ja größtenteils im Homeoffice, aber manchmal muss sie auch ins Büro und rein theoretisch könnte man es auch mit dem Roller machen. Und dann diese Geschichte mit dem Urlaub halt. Ne? Das wäre auch nochmal gerade mit dem Wohnmobil.
Die sind halt auch noch relativ schwer.
Da sind wir jetzt ja beim Thema, es ist ja immer dieses eine, vor allen Dingen dieses krasse Minus, was man uns dann mit auf den Weg gibt, was ja auch stimmt, dass du kein Fahrzeug mehr normalerweise. Klar, du kannst abbauen, wissen wir auch. Ne? Wenn du jetzt kein Vorzelt angebaut hast, kannst du ja eigentlich auch mit deinem Wohnmobil oder mit dem Kastenwagen nochmal für einen Tagesausflug weg. Aber die Idee wäre halt eben auch mit so einem Elektromobil das dann zu erledigen, um vielleicht mal, wenn man am See steht, irgendwo, ich sage jetzt mal Bodensee und dann mal zwei, drei Orte weiterzufahren. Da müsste man anstatt der Fahrräder dann müssen wir sagen, okay, wir verzichten auf Fahrräder und packen dann hinten auf den Träger eben so ein
ist trotzdem E-Mobil. Ein Gewichtsproblem, die sind noch relativ schwer. Wir haben uns damit beschäftigt, als wir die 125er angeschafft haben und ich hätte es eigentlich auch gerne mit dem E gemacht, aber ist die Auswahl, also wir hatten den Eindruck, die Auswahl reicht noch nicht, um das zu finden, was wir brauchen.
Ja.
Also ja, aber das ist eine coole Idee und ich denke auch drüber nach. Und wie gesagt, wenn ich wirklich Strecke machen will, dann würde ich auch lieber mit dem Fahrrad fahren als mit diesem E-Scooter, weil es ist auch von der Bequemlichkeit schon mal eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben ein neues Fahrzeug und das wird auch dort eingesetzt mit Sicherheit in den nächsten Urlauben. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass wir das mitnehmen, wenn wir, obwohl das könnte gewichtstechnisch, na, muss ich nochmal nachdenken. Nee, wahrscheinlich nicht.
Du hast nur noch 20 Liter tanken. Ja.
Genau.
So, das wird immer weniger. Können
fahren und wieder tanken. Danke für den Hinweis. Nee, muss ich mal gucken. Aber ich hatte schon überlegt, ob wir das vielleicht zum Skifahren dann mitnehmen. Mal sehen.
Ja, wir könnten ja mal eine Folge zum Auflasten machen. Dann
ach so, ja. Aber
nein, war Spaß.
Ich habe... Nee, die Mia könnte bald auch fahren. Sie hat ja erzählt, dass sie den Führerschein jetzt macht. Und das geht jetzt ganz stark vorwärts. Morgen ist ein wichtiger Termin, glaube ich, der da in die Richtung geht. Na, schauen wir mal. Ja, auflassen. Mal gucken. Dann wird der Tim außen vor gelassen. Na, mal sehen. Nee, wir reden nochmal drüber.
Genau, wir bleiben am Ball. Ja.
Genau. Ja, das war's eigentlich so, was in letzter Zeit angefallen war, von meiner Seite. Viel war nicht, aber jetzt haben wir trotzdem schon wieder eine Stunde 15 gesprochen.
Ja, also ich wäre auch durch. Also viel mehr habe ich nach unserem Norwegen-Trip nicht erlebt. Ich sehne mich wieder nach neuen Reisen und wenn es nur kleine Kurztrips sind. Ich bin mir sicher, da kommen wir vielleicht in einer der nächsten Episoden noch drauf zu sprechen. Da wird es nochmal um ein paar Themen gehen.
Aber nicht vielleicht.
Kurztrips vielleicht. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf, oder? Ja. War schön, euch wieder zu hören. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Vielen Dank für die Rückmeldung. Immer gerne wieder her damit. Und vielleicht auch mal eine iTunes-Rezension. Würde uns sehr freuen. Und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, ihr beiden, bis dann.
Jo, und ich würde sagen, macht's eine Handbreit gut. Luft vor der Dichtigkeitsprüfung, damit es nicht so feucht wird.
Gute Idee.
Sehr gute Idee. Gut.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.